Heute Abend schlagen wir auf 2. Petrus Kapitel 2. In 2. Petrus Kapitel 2 will uns der Apostel sagen, dass wir mit falscher Lehre und falschen Lehrern rechnen müssen. In Kapitel 1 hat er uns auf die zuverlässige Grundlage unseres Glaubens hingewiesen. Wir haben eine zuverlässige Glaubensgrundlage. In Kapitel 2 zeigt er uns die Gefahr der Abweichung von dieser Grundlage. Wir müssen mit Falschen rechnen. Wenn wir von den falschen Lehrern sprechen, dann besteht sofort die Gefahr, dass wir über jemanden sprechen, der nicht unter uns ist. Ich weiß nicht, ob es hier heute Abend solche gibt, die falsche, unbiblische Auffassungen haben. Ich weiß nicht, ob es hier solche gibt, die solche falschen Auffassungen lehren oder weitergeben würden. Aber normalerweise, wenn man in einer bibelgläubigen Gemeinde dient, würden sie wohl nicht zugegen sein. Allerdings, ich las in diesen Tagen in einem Buch, das über den 2. Petrusbrief handelt, ein Pastor schreibt dieses Buch. Ich nehme an, das sind seine Radiopredigten gewesen. Er erzählt, dass in seiner Gemeinde falsche Lehre aufkam und er hätte es gar nicht geglaubt. Er hatte geglaubt, dass seine Gemeinde eine gute, bibelgläubige, bibeltreue Gemeinde sei. Und dann hört er eines Tages, dass ein Sonntagsschullehrer, die ganze Gemeinde war in Klassen aufgeteilt, alt und jung, und da gab es tüchtige Lehrer dieser Gruppen. Und zuerst gab es solche Unterweisungen in der ersten Hälfte eines etwa zweistündigen Gottesdienstes vielleicht. Und da war er, dieser junge Mann, einer, vielleicht auch etwas älter, einer der Sonntagsschullehrer, der Bibellehrer der Gemeinde. Und er hatte hohe Achtung vor ihm. Nun wird ihm eines Tages berichtet, dass gerade dieser falsche Auffassungen weitergeben würde in der Gemeinde, sogar schriftlich. Er ließ sich etwas davon zeigen, sah es ein und stellte fest, hier war eine harte Irrlehre. Und dann hat man ihn gerufen und mit ihm gesprochen. Und dann hat sich herausgestellt, zum Erstaunen des Pastors, dass das schon einige Zeit so gegangen war. Und dieser Mann versucht nun, den ganzen Presbyteriumskreis da zu bekehren zu dieser Lehre. Das kann vorkommen. Aber normalerweise denkt man, das müssten die anderen sein. Wir hören dann von den verschiedenen Sekten mit ihren Autoritätsführern und Petrus würde also über diese sprechen. Aber ich glaube, Sie dürften bereits auch schon vernommen haben, wenn man über die Sekten spricht, dann sind diese in starkem Maße eine Anfrage an die Gemeinde. Jemand hat gesagt, die Sekten sind die unbezahlten Rechnungen der Christen. Etwas ist versäumt worden. Das muss nicht immer der Fall sein. Ich glaube, dass es Sekten geben wird sowieso. Aber oft sind wir daran schuld. Oft ist es, weil wir etwas versäumt haben. Und da holt nun jemand aus und trifft in diese Lücke und findet einen Markt für seine Ansichten. Und dann merken wir, dass wir hier etwas aufzuarbeiten haben. Also Kapitel 2 im 2. Petrusbrief ist auf jeden Fall eine Anfrage an jeden von uns. Und ich hoffe, dass es mir gelingt, nicht nur über die, in Anführungsstrichen, anderen zu sprechen, sondern dass hier etwas für uns heute Abend ist. Dabei sollten wir doch ein anderes bedenken. Petrus hat wohl eine ganz besondere Gruppe oder eine besondere Sorte von Gruppen von falschen Lehrern im Blickfeld. Es sind solche, die sich gehen lassen und den Lüsten des Fleisches frönen. Wir haben aber auf dem Gebiet der Sekten bzw. der falschen Lehre, manchmal ist diese falsche Lehre mehr biblisch gefüllt oder von biblischem Gedankengut gefüllt als sonst. Manchmal ist sehr wenig biblisches Gedankengut. Aber wir haben zwei Arten von falscher Lehre, ob sie mehr biblisch ist oder weniger biblisch ist. Paulus erwähnt diese zwei Schwierigkeiten in Kolosser Kapitel 2. Da haben wir auf der einen Seite solche, die stellen fest, wir würden noch mehr brauchen. Wir haben zu wenig. Und da wird uns mehr angeboten. Und da gibt es solche, die sagen, wir hätten zu wenig. Wir hätten zu viel und wir müssten kürzen. Wir würden zu üppig leben. Wir müssten asketischer leben. Wir müssten abgeben. Wir müssten fasten und so weiter. Wir müssten mehr Geld geben und so weiter. Es gibt solche, die uns etwas wegnehmen möchten. Die meinen, wir müssten mehr verzichten. Und es andere sind andere, die meinen, wir müssten mehr haben, beziehungsweise wir müssten freier sein. Beides sind Gefahren in der Christenheit. Paulus begegnet beiden mit einem Namen, Christus. Er sagt, wenn jemand meint, wir müssten auf mehr verzichten, dann sagt ihm so ungefähr, wir haben bereits auf alles verzichtet in Jesus Christus. Er ist an unserer Stelle gestorben und man kann nicht mehr verlieren als das Leben. In Christus haben wir bereits alles verloren und wir können nicht mehr verlieren. Auf der anderen Seite, wenn jemand meint, es müsste Platz für mehr in unserem Leben sein, entweder mehr Großzügigkeit oder Freizügigkeit oder mehr Gaben von Gott, was immer es nun sei, dann wollen wir sagen, wir haben alles in Jesus Christus. Er hat uns alles gegeben, was wir brauchen, und er genügt. Und wenn dieses Mehr etwas anderes ist als Christus, dann kann ich darauf verzichten. In 2. Petrus 2 geht es darum, dass man Jesus nicht in den Mittelpunkt stellt. Und das ist die Schwierigkeit bei jeder falschen Lehre. Christus steht nicht im Mittelpunkt. Manchmal ignoriert man ihn ganz. Man legt keinen Wert auf ihn. Das sind die harten Irrlehren. Aber manchmal lässt man ihn stehen und stellt neben ihn noch etwas anderes. Vielleicht ist es sogar biblisches Gedankengut, aber es wird zu stark aufbewertet, wie zum Beispiel die Mutter des Sohnes Gottes. Wenn dann der Ruf von Jesus, die Ehre von Jesus, hier geschmälert wird durch andere Persönlichkeiten, die daneben gestellt werden, dann sagt die Schrift, kommt das dem gleich, dass wir auch Jesus die Ehre entziehen. Gott duldet keine Konkurrenz. Gott duldet niemanden neben ihm. Er duldet auch niemanden neben seinen Sohn. Wenn es noch andere gibt, die zu Jesus führen sollen, dann hat man auch nicht Jesus. Zu Jesus kommt man direkt oder man kommt überhaupt nicht zu ihm. Wenn nun in meinem persönlichen Leben Jesus nicht im Mittelpunkt steht, dann ist das auch sehr gefährlich. Ich weiß, es gibt Zeiten, wo uns Dinge in dieser Welt wichtig sind. Aber Vorsicht! Der Heilige Geist weiß, wo mein Herz letztlich wirklich ist. Und es könnte sein, dass ich meine Loyalität bereits verlagert hätte. Das muss der Heilige Geist mir klar machen. Wo ist meine Loyalität? Ist meine Loyalität bei der Familie? Wenn eine Konkurrenz oder eine Spannung auftritt zwischen Jesus und Familie, wo ist mein Herz? Welche Entscheidung treffe ich? Wenn es sich um die Wahrheit des Wortes Gottes handelt und ich ziehe die Familie vor, dann kann ich so laut meine Religiosität posaunen, wie ich will. Ich stehe nicht in Gnaden bei Gott. Paulus sagt, dann seid ihr aus Christus gefallen. Wenn eine Kirche zwischen mir und der Heiligen Schrift steht, dann habe ich nicht die Heilige Schrift und ich habe auch nicht Jesus Christus. Das muss klar sein, wenn es zum Testfall kommt, wo ist die Autorität meines Lebens? Wenn die Heilige Schrift dann nicht wirklich mich dazu führt, mich dazu bringt, auf alles andere zu verzichten, Familie, Kirche, alles fahren zu lassen, Freunde, Freundinnen, Ehre, Karriere. Wenn ich etwas anderes wähle, dann habe ich Jesus fahren gelassen. Das ist vielen Christen, in Anführungsstrichen, nicht klar. Sie meinen, sie können immer noch beides haben. Jesus musste sogar zu einem Mann sagen, der sich bei ihm meldete: Ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt zu ihm, er durchschaut ihn wahrscheinlich. Übrigens, er sagte auch: Ich möchte dir nachfolgen, aber erlaube mir zuerst, meinen Vater zu beerdigen. Die Formulierung dort lässt darauf schließen, dass der Vater wohl sehr krank sei und im Sterben lag, und er wollte noch seine letzte Treue ihm erweisen und ihm beistehen bis ans Ende und dann nach dem Rechten sehen. Und dann wäre er bereit, zu Jesus zu kommen und ihm nachzufolgen. Jetzt müssen wir Folgendes überlegen. Der Jesus von Nazareth, bei dem dieser Mann sich meldet, wohlwollend, er verehrt ihn, er möchte ihm nachfolgen. Dieser Jesus von Nazareth ist der allmächtige Gott des Alten Testamentes, der Israel die 10 Gebote gab, in welchen es heißt: Ehre Vater und Mutter. Aber das ist derselbe Gott, der ein anderes Wort gesagt hatte, bevor er sagte: Ehre Vater und Mutter. Er hatte gesagt: Es darf kein anderer Name an erster Stelle stehen in deinem Leben. Du sollst Gott, deinen Herrn, der dir gnädig war und dich aus Ägypten führte, du sollst den von ganzem Herzen lieben und keinen anderen Namen neben ihm haben. Wenn Vater oder Mutter mir wichtiger wird als Gott, dann habe ich das erste Gebot übertreten, und dann kommt das vierte schon gar nicht in Frage. Wenn also dieser Mann zu Jesus kommt, muss er wissen, Jesus sagt: Wenn eine Wahl besteht zwischen deinem Vater und mir, dann folgst du mir nach und dann überlässest du deinen Vater anderen Menschen. Dann ist er nicht deine Aufgabe. Wenn du jetzt zu wählen hast zwischen Vater und mir, dann kommen sie genau jetzt. Ich sage jetzt. Und wenn Jesus sagt jetzt, dann meint er nicht morgen oder später. Das ist das Problem in der Sekte. Es ist nur oft potenziert. Aber da liegt die Herausforderung an uns. Die Anfrage, wo stehe ich in diesem Komplex, bei dem die Sekten oder die Menschen der Sekte sich verirrt haben, Ich glaube, das wird im Verlauf des Lesens des Kapitels noch etwas deutlicher werden. Das Kapitel zerfällt, meine ich, in drei Teile. In den ersten 9 Versen spricht der Apostel von der Verheißung über falsche Lehrer. Ab Vers 10 beschreibt er die falschen Lehrer. Und am Schluss, ab Vers 18, zeigt er uns, wie gefährlich sie sind. Wenden wir uns dem ersten Teil zu, indem er uns etwas über die Verheißung von falschen Lehrern sagt. Zuerst in den ersten 3 Versen stellt er fest, wie sie auftreten. Wie treten falsche Lehrer auf, mit denen wir rechnen müssen? Vers 1. Aber es entstanden auch falsche Propheten unter dem Volke. Hiermit nimmt er Bezug auf den vorhergehenden Vers. Das ist der letzte in unserem ersten Kapitel, wo er gesagt hatte, dass Gott zur alten Zeit, zur Zeit des Alten Testamentes, Propheten gebrauchte, um seinem Volk Gottes Wort zu geben, seine Offenbarung. Und diese Männer haben nicht von sich aus gesprochen, sondern wurden vom Heiligen Geist geführt. Aber nun hält Petrus fest, es gab nicht nur solche heiligen Männer, die Gott als seine Propheten und Offenbarungskanäle benutzte, sondern es gab auch andere Propheten, aber sie waren Propheten in Anführungsstrichen. Bei denen war es so, dass sie die Geschichte, die Zeit und die Sache mit Gott selbstständig deuteten. Und ihre Lehre und ihre Verkündigung kam nicht vom lebendigen Gott Israels. Nun sagt Petrus, so wie das damals war, so wird es auch jetzt sein. Nach mir, wenn ich gestorben bin, nach meiner Zeit, wird es falsche Lehrer geben. Interessant ist, dass Petrus hier die Beamtsbezeichnung oder die Dienstbezeichnung ändert. Er sagt, so wie es damals falsche Propheten gab, so wird es jetzt falsche Lehrer geben. Warum nicht falsche Propheten? Jesus sagt, doch es wird falsche Propheten geben. Das wird wohl deshalb sein, weil die Art der Verkündigung im Alten und im Neuen Testament grundsätzlich etwas anders verschieden ist. Im Alten Testament erwartet man Jesus als Messias. Und da lebt man von der Prophetie. Es hat Gesetz und so weiter, aber man schaut nach vorn. Und da lebt man vom prophetischen Wort. Aber wenn Jesus gekommen ist, das, worum es sich eigentlich handelt in der Weltgeschichte für Gott, dann ist etwas geschehen. Dann hat Gott Geschichte gemacht. Und jetzt ist dieses das, wovon die Gemeinde lebt. Das heißt, Gemeinde schaut jetzt zurück. Und das ist Lehre. Die Wahrheit über Jesus ist die geschichtliche Wahrheit. Und diese wird in der Gemeinde gesagt. Und deshalb lebt neutestamentliche Gemeinde hauptsächlich von Lehre. Das heißt, von der geschichtlichen Wahrheit des Evangeliums. Deshalb die andere Bezeichnung. So wie es damals, bevor Jesus kam, falsche prophetische Verkündiger gab, so gibt es nach dem Kommen von Jesus solche, die Falsches in Bezug auf Jesus und das Heil sagen. Und das nennt man Lehre und sie werden falsche Lehrer sein. Weiter. Welche zerstörerische, selbstgewählte Lehrrichtungen nebeneinführen werden. Das griechische Wort hier heißt Häresie. Das kennen wir. Wir kennen den Ausdruck Heretiker, den Luther wohl gebraucht in Titus 3. Aber das Wort Häresie ist nicht ganz selbstverständlich. Das Wort bedeutet Selbstgewähltes. Das ist die Grundbedeutung. Hier handelt es sich aber nicht um irgendetwas Selbstgewähltes, das sogar noch positiv sein könnte, sondern es handelt sich um eine Lehrmeinung, eine Lehrrichtung, für die man sich entschieden hat. Nun ist es aber so, dass nicht wir die Lehren wählen, zu denen wir uns halten sollten. Das bestimmt Gott, nicht wir. Wir haben nicht unsere Religion zu wählen. Religionsfreiheit gibt es nicht bei Gott. Er lässt das stehen, wenn Menschen von ihm abweichen, aber nur so lange, wenn er wiederkommt, wird er abrechnen damit. Und dann wird jede Religionsfreiheit, die er bis dahin geduldet hatte, aufhören. Und wer heute mit Gott versöhnt werden will, der muss seine Allmacht und Autorität anerkennen und seine Wahrheit annehmen. Denn die ist die Wahrheit. Und das wird er dann auch hinterher feststellen, wenn er kontrolliert. Es ist auch nicht so, dass wir mit Gewalt erfasst werden. Nein, Gott legt großen Wert darauf, dass wir mit guten Argumenten überzeugt werden. Man glaubt nicht blindlings, wenn man Christ wird. Es werden einem gute Argumente geliefert. Und auch wir sollten nicht einfach fordern, dass man einfach so glaubt. Aber es geht um die Wahrheit. Und es gibt nur eine Wahrheit. Nicht 15.000 oder 300 Millionen, wie etwa in Indien vielleicht, so viele Götter. Es gibt nur einen Gott und eine Wahrheit. Und wer wirklich ehrlich ist, der kommt zu diesem Schluss. Er weiß das. Selbstgewählte Richtungen, Lehrrichtungen sind also Häresie. Wir müssen kapitulieren und die Herrschaft Gottes in Christus anerkennen. Andere Lehrrichtungen, sagt Petrus, sind zerstörerisch. Sie zerstören den Glaubenden an diese Lehre. Sie zerstören sein Leben und sie wirken zerstörerisch im Leben anderer, wo er ankommt. Falsche Lehre passt nicht in diese Welt, die Gott geschaffen hat. Diese Welt ist Regeln unterstellt, die nur dann funktionieren, wenn die Wahrheit Gottes Raum hat. Das merkt man, wenn das Evangelium Raum hat, das biblische Evangelium, dann gedeiht die menschliche Gesellschaft, dann gedeiht die Natur, dann ist Frieden im Lande, dann geht es gut. Sobald sie aber Lehrmeinungen haben, die von der Schrift abweichen, das zeigt die Geschichte, geht's bergab. Dann geht's bergab mit einem Volk, dann wird zerstört. Dann verliert man die Achtung vor dem anderen. Dann kommt der Druck und so weiter. Aber in der Verantwortung vor Gott ist die rechte Beziehung zum Nächsten eine Spannung von Herrschaft und Freiheit, Form und Freiheit, wie Dr. Schäfer das sagte. Und in dieser Atmosphäre lässt es sich am besten leben. Andere Lehrauffassungen, Philosophien, Sekten, was immer es ist, zerstören diese Welt. Zerstören das Denken, sodass man nicht mehr richtig denken kann. Paulus sagt, machen zum Glauben unfähig. Weiter. Welche den unumschränkten Herrscher, der sie kaufte, verleugnen werden. Hier haben wir ein anderes Wort als Herr. Das Wort im Griechischen bedeutet unumschränkter Herrscher. Und deshalb die Frage eingangs, ist Jesus wirklich unumschränkt Herr in meinem Leben? Wenn nicht, dann muss ich mich fragen, ob ich ihn überhaupt als Herrn habe. Jesus will alleine Herr sein in meinem Leben. Er will unumschränkte Herrschaft haben, aber dann zerstört er mich nicht. Nein, Jesus heilt, Jesus macht gesund, Jesus macht froh, friedevoll. Unter der Führung des guten Hirten von Jesus haben wir echtes Leben und dieses im Überfluss. Sie können sich darauf verlassen. Wenn man Jesus sein Leben ausliefert, hat man echtes Leben. Und Jesus verheißt in Johannes 10, dieses im Überfluss. Mehr denn genug. Petrus sagt, wenn man Jesus nicht als unumschränkten Herrscher annimmt, dann geht's schief. Das ist falsche Lehre. Da lese ich in diesen Tagen, dass in diesem Jahr der Bibel es nicht nur um die Bibel geht, sondern um die Kirche. Nein, so nicht. Da hat Gott Konkurrenz bekommen. Dann ist es nicht mehr das Jahr der Bibel, sondern das Jahr der Irrlehre. Die Bibel duldet keine andere Autorität. Da höre ich manchmal, ja, wir haben doch keinen papierenden Papst. Ich ja. Die Bibel ist mein Papst, mein papierener Papst. Denn hier, wie Luther sagt, spricht Gott. Gott ist übrigens kein Papier. Aber was er gesprochen hat, hat er zu Papier kommen lassen. Und deshalb, weil Gott hier spricht, ist dies meine letzte, höchste Autorität. Und es darf keine andere Autorität daneben stehen. Irrlehrer sind solche, die Jesus Christus nicht als unumschränkten Herrscher anerkennen wollen, der sie kaufte. Jesus ist von der Schöpfung her berechtigt, unumschränkter Herrscher in meinem Leben zu sein. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Er hat sein kostbares Blut. Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren, von Gott gezeugt und nicht von Josef. Jesus war deshalb sündlos. Petrus sagt, und es ist wichtig, dass Petrus das sagt, das Blut von Jesus Christus war unbefleckt. Er war ein Lamm, das unbefleckt war, und sein Blut hat für uns gezahlt, sodass wir heute, sagt Petrus, kein Silber oder Gold mehr brauchen, um Vergebung der Sünden zu bekommen. Wir brauchen nicht zu zahlen für uns selbst, noch für Verstorben, noch für irgendjemanden anders. Das Blut von Jesus Christus, sagt der Apostel Petrus, genügt uns. Jesus hat uns erkauft und er hat auch die falschen Lehre erkauft. Gott liebt sie und wir sollten sie lieben. Aber wir sollten nicht annehmen, was aus ihrem Munde kommt. Wir sollten für sie beten und wir sollten wissen, dass Jesus uns erkauft hat. Aber das ist die Tragödie, dass Menschen von Jesus erkauft wurden am Kreuz, aber ihm nicht die Loyalität in der Konsequenz geben. Sie stellen sich selbst als Autoritäten hin oder nehmen noch andere an. Der sie kaufte, den verleugnen sie. Die sich selbst ein schnelles Verderben zuziehen, das hat mich getroffen, als ich das las. Falsche Lehrer kursieren frei im Raum. Eines Tages werden sie Verderben erleben, sie werden zerstört werden. Welch ein Ende! Es gefällt manch einem, sagt der weise Salomo, es gefällt manch einem sein Weg wohl, aber das Ende dieses Weges ist der Tod. Selbstgewählte Wege führen dorthin. Nur der von Gott uns gegebene Weg führt ins Leben, das ewig ist. Weiter. Vers 2, und viele werden sich nach ihren Verderblichkeiten ausrichten und diesen folgen. Sie haben vielleicht in Ihrer Bibel nur nachfolgen oder vielleicht nur folgen. Das Wort im Grundtext beinhaltet folgen, aber ist noch stärker. Es bedeutet zuerst sich nach dem ausrichten. Und hier ist, wo das Wort Schwarm kommt oder Schwärmerei. Das heißt, Irrlehre ist wie ein Bienennest, um welches geschart wird. Es kommt ein Schwarm um eine Königin. Und so gibt es Lehrer, deren Lehre wirklich Leute band. Und es gibt einen Schwarm um diese Persönlichkeiten. Man richtet sich nach ihnen aus und dann folgt man ihnen. So, sagt Petrus, wird es zugehen. Und das ist immer wieder geschehen in der Geschichte. Viele werden sich nach ihren Verderblichkeiten ausrichten und diesen folgen, deretwegen der Weg der Wahrheit gelästert werden wird. Und das ist die traurige, ungerechte Folge. Wenn es Irrlehre oder abweichende Lehre gibt, verwechseln die Nichtchristen diese immer noch mit der wahren. Denn wenn die Lehre mit biblischem Gedankengut vermengt ist, dann können die Nichtchristen nicht unterscheiden. Und wenn sie dann die Folgen dieser Lehre beobachten, welche Auswirkungen sie hat, dann sagen sie, wenn das Christentum ist, ich will nichts davon. Und falsche Lehre hat schon genug Menschen von Jesus abgehalten. Und das ist traurig. Und wir kommen schlecht daran. Wir kommen schlecht an diese Menschen. Ich entsinne mich immer noch einer Studentenfreizeit. Wir hatten Studenten aus dem Ausland, auch Farbige. Und die haben uns immer wieder vorgeworfen, ja, ihr Christen, und mit euren, wie hießen sie, Zügen, diese im Mittelalter, Kreuzzüge, Entschuldigung, ja. Oder ihr mit eurer Kolonialisation, ja, wenn sie aus Afrika waren oder aus Indien und so weiter. Und dann mussten wir ihnen auseinandersetzen. Wir mussten ihnen zeigen, schaut einmal, das ist, was ihr für Christentum haltet, ist nicht Christentum. Das ist entstelltes Christentum. Wir wollen in dieser Freizeit von der Bibel sprechen. Und die Bibel sagt etwas anderes. Es braucht dann Zeit, die Luft zu klären, die Sicht dieser Leute zu klären. Wenn sie eine Liebe zur Wahrheit haben, wenn diese Liebe in ihnen ist und sie suchen die Wahrheit, dann geht das eher. Dann kann man noch etwas erreichen. Aber sonst sind sie vielleicht voreingenommen und dann erreicht man rein nichts, weil schon ein anderer da war und das ganze Bild von Jesus und der Bibel entstellt hat. Das ist eine große Tragödie, aber das ist auch ein Mysterium. Gott hat es sich geleistet, dieses zu erlauben. Und ich meine, ich weiß warum. Denn daran wird auch gesiebt oder dadurch. Die, die eigentlich die Wahrheit suchen, die müssen sich jetzt entscheiden. Will ich wirklich die Wahrheit, werde ich weitersuchen oder lasse ich mich von diesen Entstellungen abhalten? Gott prüft die Ehrlichkeit der Menschen, ob sie wirklich nach der Wahrheit forschen werden, suchen werden oder nicht. Wir lesen weiter. Und aus Habgier werden sie mit wohlgeformten Worten ein Geschäft mit euch machen. Das ist wirklich, das trifft die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, nicht wahr? Das Geschäft mit dem Christentum, das kennen wir, kommt allzu schnell in die Schlagzeilen der Zeitungen. Das ist Irrlehre. Wenn man hinter die Kulissen schaut, dann sieht man dieses sehr, sehr oft. Auch bei sogenannten Evangelikalen. An dieser Stelle wird ins Schwarze getroffen. Habsucht, Habgier. Was will ich? Wo ist mein Herz? Wofür klopft mein Herz? Das ist manchmal eine sehr schwere Frage. Wir bekommen, bevor wir nach Hagen kamen, einen Anruf von einer verzweifelten jungen Frau und sie spricht von ihrem Problem Und wir kennen die Leute. Das Problem liegt eigentlich da, dass der Mann sie zwingt zu arbeiten und sie will nicht arbeiten. Er hat sich ein teures Auto gekauft und jetzt muss das bezahlt werden. Jetzt braucht es Geld. Es sind liebe Christen und sie dienen dem Herrn mehr denn andere Christen in der Gemeinde. Aber ich will damit sagen, dass ernste, bereits dem Herrn dienende Christen diese Probleme haben. Was will ich eigentlich? Was suche ich eigentlich? Der Alltag ist der Test über dem, was ich am Sonntag vom Wort Gottes hier mitgenommen habe. Bitte lassen Sie das Wort Gottes, das hier von dieser Kanzel verkündet wird, lassen Sie das mit Ihnen gehen. Vergessen Sie das nicht dort an der Tür. Tragen Sie es mit sich im Herzen auf den Arbeitsplatz und fragen Sie sich, wo ist meine Loyalität? Von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde, fragen Sie, leben Sie vor Gott und fragen Sie sich, wo ist mein Herz? Was will ich? Und wenn Sie Ihren Arbeitsplatz verlieren würden, wie würden Sie reagieren? Wenn der Testfall kommt, etwas kommt in die Quere, wohin ist das Auge gerichtet? Was sehen Sie? Das ist der Test bei den falschen Lehrern. Sie haben sich hier gefangen nehmen lassen, aber es beginnt irgendwo, ganz klein. Da wollen wir auf der Hut sein, da wollen wir wachsam sein, damit es nicht beim Kleinen beginnt und wie ein Schneeball dann größer wird. Wir wollen bei Jesus bleiben und jeden Test bestehen aus Liebe zu ihm. Man macht ein Geschäft mit den Christen, für die das Gericht von alters her nicht untätig ist und ihr Verderben schlummert nicht. Jetzt zeigt der Apostel, wie diese falschen Lehrer gerichtet werden. Er sagt, ihr Gericht von alters her ist nicht untätig. Das heißt, immer wenn es die Abweichung gab von der Wahrheit Gottes, war Gott bereit zu richten. Aber wenn er manchmal das Gericht hinausgeschoben hat, sollte man nicht denken, dass Gott untätig war und ein Auge zudrückte. Nein, es ist seine Geduld. Ich glaube, es ist ein Hiob, wo es geschrieben steht, du siehst es nicht oder er sieht es nicht, wir können weitermachen. Deshalb wird ja in der Nacht so oft gesündigt. Einige wagen es schon bei hellem Tag, aber die Nacht wird oft dazu gebraucht, weil man sich irgendwie sicherer fühlt. Gott sieht alles. Das musste Hagar erfahren. Du siehst mich. Das sollte jeder sich sagen. Es war eins der ersten Wahrheiten, die meine Mutter mir beigebracht hat. Du, Gott, siehst mich. Und das Urteil, das Gericht, bleibt nicht untätig. Es wird vorbereitet. Und wenn die Reife da ist, lässt Gott sein Gericht herabprallen. Und das Gericht, sagt Petrus, über diese, die verführen und irreführen, wird auch nicht ausbleiben. Ihr Verderben schlummert nicht. Denn, und jetzt kommen einige Beispiele. Erstes Beispiel, Vers 4. Wenn Gott himmlischen Boten die Sündigten nicht verschonte, sondern sie dem Tartarus verwies, in den Tartarus verwies und Stricken der Finsternis übergab, um sie fürs Gericht zu verwahren. Ein schwerer Vers. Ich will Sie nicht bemühen mit langen Erklärungen. Ich weiß nicht, was Tartarus ist. Vielleicht haben Sie dort Gehenna. Vielleicht haben Sie Hölle. Hölle käme dem vielleicht nahe. Aber ich habe Hölle durchstrichen in meine Übersetzung und liebe das griechische Wort stehen lassen, weil ich fast meine, es könnte noch was anderes sein. Ich weiß nicht, was es ist, aber eines weiß ich. Einmal fielen Engel ab von Gott. Luzifer machte den Anfang. Und viele Engel folgten ihm. Und diese sind heute Satan und die Dämonen, seine Nachfolger. Und sie leben heute in der Finsternis, nicht im Licht. Luzifer heißt Licht, der Leuchtete. Oder der Leuchtende vielleicht. Aber Gott hat sie der Finsternis zugeordnet. Und er hält sie in diesem Bereich. Er lässt ihnen noch einen Spielraum. Sie dürfen allerlei Chaotisches machen in dieser Welt. Und das ist ein Mysterium für uns. Aber wir wollen deshalb nicht an Gott verzweifeln. Wir haben genügend Grund, an seine Güte zu glauben. Und wir geben Gott Recht in seinem Regime. Nicht ich bin Gott. Und nicht ich bestimme, wie die Welt zu regieren ist. Das überlasse ich Gott. Und wenn er dem Satan gewährt, heute noch, dann weiß er schon, was er macht. Aber Petrus eröffnet uns als Prophet, das Gericht wartet. Sie werden wie in einem Gefängnis verwahrt, sie entkommen nicht. Sie werden sicherlich ihr Gericht erleben. Und das sollten wir als Christen wissen. Da fängt Petrus an. Denn es ist der Satan, der Menschen verführt, und diese Menschen verführen dann andere Menschen. Gott wird bei Satan im Gericht beginnen. Zweites Beispiel, Vers 5. Und der früheren Welt nicht verschonte, sondern Noah, Verkündiger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Ehrfurchtslosen hatte kommen lassen. Das Weltgericht zur Zeit Noahs. Gott, sagt Petrus, kann beides tun. Er kann richten, jeder Mensch ist in seiner Hand. Die Welt der Menschen zur Zeit Noahs wurde ihnen zu einem Gefängnis. Sie entkamen nicht. Sie wollten nicht an den glauben, der jenseits des Horizontes wohnte. Und dann sagte Gott, gut. Wenn eure Welt am Horizont aufhört, werde ich dort eine Mauer bauen. Und den Rest innerhalb der Mauer überschwemmen. Aber Noah entkam. Gott weiß jeden, der von ihm lassen will, zu richten. Aber er weiß auch gleichzeitig, und wenn es nur eine Handvoll ist, Noah und sieben andere. Das sagt Petrus jetzt zum zweiten Mal. Schaut einmal, liebe Freunde, sagt er in seinen Briefen. Und wenn ihr nur wenige seid, ist das nicht, was uns Probleme bereitet? Wir meinen manchmal, wir stehen so alleine. Petrus macht uns Mut. Und wenn ihr nur acht Seelen seid und die ganze Welt denkt anders, dann wollen wir mit Luther sagen, hier stehe ich und wenn ich alleine bin, ich kann nicht anders. Und dann soll die ganze Welt, sagt Paulus, der Lüge verhaftet sein, aber Gott soll Recht behalten. Petrus sagte das Richtige, als er sagte, und wenn alle Jünger sich verlassen, ich will dich nicht verlassen, das war richtig. Nur überschätzte er sich, aber was er sagte, war nicht verkehrt. Und wir sollten dasselbe sagen wie Petrus. Und wenn alle deine Jünger dich verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Nur wollen wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern uns wirklich dann vom Herrn bewahren lassen. Denn er hat erfahren, Jesus kann das. Petrus selbst hat erlebt, wie Jesus ihm nachging und dann aus dieser Verleugnung wieder herausholte. Und er kann bezeugen, ich habe einen Hirten, der kann bewahren vor dem absoluten Untergang. Noah wurde gerettet. Drittes Beispiel, Vers 6. Und die Städte Sodom und Gomorra mit einem Umsturz verurteilte, sie wurden ja eingeäschert, womit er künftigen Ehrfurchtslosen ein Beispiel setzte. Und den gerechten Lot herauszog, der geplagt wurde von der Lebensweise der Gesetzlosen in Ausschweifung. Denn der Gerechte, der Lot, der unter ihnen wohnte, sah und hörte und quälte Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Taten. Lot war ganz allein, nur er war auch nicht unschuldig. Lot war einer, der sich des irdischen Gelüsten ließ. Hier haben wir ein Beispiel von einem fleischlichen Christen. Es gab eine Zeit, wo er sich des irdischen Gelüsten ließ und seinen Onkel Abraham im Stich ließ. Abraham war generös, großzügig. Er sagte, Lot, du darfst wählen. Wir haben hier nicht genug Weide. Du darfst also wählen, wenn du dieses schöne Gras da unten im Tal willst. Ich gehe auf die Berge. Aber wenn du auf die Berge willst, ich gehe da nach unten. Wo du willst, du hast die erste Wahl. Selbstsüchtig wählte Lot das ägyptenähnliche Tal mit dem tiefen Gras und dem schönen Weide und verwies indirekt Abram auf die steinigen Höhen. Aber Gott ließ Lot nicht los und Lot ließ Gott auch nicht los. Hier haben wir ein Beispiel von einem Mann, der sich in Gefahr begab und er blieb nicht außerhalb von Sodom. Er verlegte seinen Wohnsitz zur Stadt Sodom, wurde sogar einer der führenden Männer in Sodom, saß dort, wo das Gericht geführt wurde. Und die ganze Zeit hatte sich gequält. Ich glaube, sein Gewissen hat ihn oft geplagt. Er verlor seine zwei Töchter. Er verlor seine eigene Frau. Er blieb ganz alleine. Wie durchs Feuer kam er noch durch, weil er letztlich doch nicht ganz von Gott losließ. Und weil sein Onkel für ihn betete. Das ist ein Beispiel, wie Gott bewahren kann, auch wenn wir nicht so treu sind. Aber sorgen wir dafür, dass wir füreinander beten und dass der Blick doch noch offen bleibt für den Herrn. Wollen wir uns herausretten lassen aus der verstrickten Versuchung? Wenn Gott das kann, sagt Petrus, wenn er jeden Ungläubigen in seiner Hand hat, der entkommt ihm nicht, sei das ein Engel, sei das ein Mensch, sei das die ganze Menschheit. Er hat sie in seiner Hand und er kann sie richten. Auf der anderen Seite hat er seine Treuen in seiner Hand und er kann retten. Wenn Gott das kann, dann sollten wir den Schluss ziehen. So weiß, Vers 9, der Herr Menschen rechter Ehrfurcht aus der Prüfung herauszuziehen, die Ungerechten aber auf den Tag des Gerichts zur Strafe zu verwahren. Und jetzt beschreibt er die falschen Lehrer ab Vers 10. Da sind Menschen. Die grundsätzliche Beschreibung haben wir gleich in Vers 10. Vielleicht kann ich das am Schluss hier noch erwähnen. Und dann müssen wir den Rest des Textes für morgen lassen. Vers 10. Allermeist die, welche aus Begierde nach Befleckung dem Fleisch nachlaufen und die Herrschaft verachten. Nach dem Fleisch laufen. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit einem früheren Studenten von mir, der ist jetzt Bibelschullehrer und er ist ein sehr treuer und fähiger Lehrer geworden. Und er meint, erkannt zu haben, dass alle Irrlehrer letztlich eine fleischliche Angelegenheit sei. Das heißt, das Diesseitige wird dem Jenseitigen vorgeordnet. Das kann dann verschiedene Formen nehmen, Fleischeslust oder etwas anderes, wenn es auch die Askese ist. Aber das Diesseitige, die Regeln und so weiter, was mit dieser Welt zu tun hat,
Nicht dieses Essen, nicht das Essen, nicht dieses Berühren, streng leben und so weiter und so weiter. Es hat immer mit Diesseitigkeit zu tun. Und dieses Leben im Fleisch ist das Wichtige, in dem Leib. Der Leib wird wichtiger genommen als die Ewigkeit des inneren Menschen. Alle Irrlehre tendiert dahin. Manchmal, in diesem Fall ist es so, frönt man den Lüsten. Und das ist heute die Gefahr. Die ganze Mentalität, die Luft, die Atmosphäre ist heute so, dass man tolerant sein sollte. Ich bin Nummer eins in meinem Leben. Bitte gewähren Sie mir und ich werde Sie gehen lassen. Ich werde Sie in Ruhe lassen. Aber lassen wir alle tun, was wir gern möchten. Das ist die Atmosphäre heute. Und das ist eine Atmosphäre, in der man sich gehen lassen kann. Und niemand hält mich auf. Aber Gott hat die Gesellschaft so geordnet. Er hat es so gewollt, dass wir aufeinander Acht geben sollten und nicht einfach so gehen lassen sollten. Wir sollten einander mitnehmen, zueinander stehen in Treue. Und wenn wir sehen, dass wir gefährdet sind, sollten wir einander helfen, tarnen, in Liebe. Aber diese Atmosphäre, die wir heute haben, die führt dazu, dass jeder seinen Lüsten, seiner Vergnügungslust freien Raum gibt, aber es führt zu einer unnatürlichen Isolation. Ich sagte Ihnen in diesen Tagen, dass die Hälfte der Haushalte Deutschlands nur eine Person beinhaltet. Und da hat man das Fernsehen vor sich. Und Sie sollten einmal hören, was die Leute über das Fernsehen sagen. Das ist meine einzige Bezugsperson. Bis zu den kleinen Kindern. Was der Einzige, der noch antwortet, ja, der zu einem spricht. Isolation. Sehen Sie, das Abweichende, von der Bibel abweichende Lehre zerstört, ist nicht human, ist nicht naturkonform, nicht so, wie wir gebastelt sind, wie wir gebaut sind. Es entspricht uns nicht. Zu starke Freiheit führt zu Isolation, zur Einsamkeit. Zu starker Druck zur Gesellschaft hin, wo das Individuum nichts bedeutet, Sozialismus in strengster Form, der musste abgelegt werden. Das ging nicht. Es erlebte seinen Abend. Aber jetzt kommt der Pendelschlag zur anderen Seite. Ja. Die Bibel weiß um die Mitte, wo beides in richtiger Harmonie da ist. Form, Ordnung und Freiheit, die Gruppe, das Individuum. Beides muss seinen Platz haben. So hat Gott uns geschaffen. Warum? Weil er so ist. Wir Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen. Er ist drei und eins zugleich. Individuum und Gesellschaft. Und so hat er uns geschaffen. Aber wir tendieren immer wieder zu einem Extrem. Einmal auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Wir kommen nie zur Ruhe in der Mitte, weil wir nicht den Weg Gottes wollen. Wir wählen unseren eigenen Weg und wählen die Diesseitigkeit wie Eva. Sie ließ den jenseitigen Gott, den ewigen Gott fahren und wählte anstelle davon ein Stückchen Schöpfung. Kannst mir verloren sein. Ich wähle diese Frucht. Der Schöpfer war nicht so wichtig als die Schöpfung. Und das hat uns programmiert. Und falsche Lehre liegt auf dieser Linie. Jede falsche Lehre. Das Evangelium aber ruft uns zur Schöpfungsordnung zurück über den Schöpfer, der Mensch geworden ist und sich selbst hat kreuzigen lassen für die Schöpfung. Ist das nicht ungeheuer? Aber Jesus ruft uns ihm nach. Und bis er wiederkommt, werden wir gerufen, denselben Weg zu gehen. Uns kreuzigen zu lassen. Das Paradies kommt noch nicht. Das wiederhergestellte Garten Eden kommt noch. Inzwischen ruft er uns auf zur Bewährung. Und sein Apostel Petrus ruft uns auf. Wollen wir ihm die Treue halten, der uns erkaufte und zeigte, bewies, dass er uns liebte, indem er sein Leben für uns gab. Wir wollen das Haupt neigen zum Gebet. O Herr, wir danken dir, dass du deine Liebe unter Beweis gestellt hast. Und niemand kann mir sagen, dass du nicht wirklich an uns interessiert bist. O Herr, wir danken dir für deine Wahrheit, die eine gute Wahrheit ist. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Wir danken dir, Herr, für den Apostel Petrus, der sich von dir gebrauchen ließ, um uns aufzurufen, zu informieren, zu ermahnen. Und wir wollen auf ihn hören und somit auf dich. Amen.